So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keiner ist schlagerfrei und dieses Mal mit einer Schlagerlegende, Olaf Berger. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo Kathi, hallo ihr Lieben. Servus.
Ja, Schlagerlegende kann man ja sagen, denn es ist ein ganz besonderes Jahr für dich, dein Bühnenjubiläum, 40 Jahre.
Genau.
Wahnsinn, wie fühlt sich das für dich an?
Tja, ganz verrückt. Also es ist wirklich so, dass man hangelt sich ja manchmal von Jubiläum zu Jubiläum. Also ich weiß noch, damals hatten wir ganz groß gefeiert mein 20-jähriges Jubiläum, dann 25 Jahre. Das sind ja immer so Highlights und wirklich Positionen und Meilensteine, die man im Leben, in einer Karriere so hat. Und da sucht man natürlich auch immer nach Verbündeten, die man hat. Wenn ich an mein Jubiläum zum Beispiel 2015, jetzt ja mittlerweile vor 10 Jahren, mit Johnny Logan damals die Tournee denke, das war natürlich alles wirklich ganz, ganz tolle Erfahrungen, die ich machen konnte, Träume, Wünsche, die ich mir erfüllen konnte, und davon zehrt man. Und jetzt das 40-Jährige ist natürlich auch so ein richtig schönes Ereignis für
mich. Das glaube ich. Bevor wir da nochmal in die Tiefe gehen, lass uns eigentlich mal ganz von vorne anfangen. Wann hast du denn eigentlich gemerkt, dass du nicht schlagerfrei bist? Als du auf die Welt gekommen bist wahrscheinlich.
Naja, ich bin natürlich aufgewachsen in einem sehr musikalischen Elternhaus. Mein Papa hat eine Band gehabt, meine Mama hat gesungen. Also für uns Kinder, meine Geschwister und für mich war irgendwann klar, wir machen irgendwie Musik. Und mein Bruder damals, der hatte sofort angefangen, Klavierunterricht zu nehmen, richtig klassisch und alles. Und ich war mehr so der Luftikus bei uns, dass ich immer gesagt habe, nö, ich will eigentlich Fußballer werden. Aber irgendwann kam das dann relativ schnell, dass wir natürlich trotzdem, weil mein Bruder zu Hause Klavier gespielt hatte und ich wollte natürlich auch mitmachen. Und mit Instrumenten war es noch nicht so richtig. Da habe ich mir Kochtöpfe zusammengesammelt, habe so Kissen drauf gemacht, so eine Fliegenklatsche als Besen sozusagen, wo man so schön Jazz spielen kann. Und da habe ich, glaube ich, schon gemerkt, dass ich ein großer Schlagerfan werden könnte. Obwohl man das ja damals noch nicht so differenziert hat, ist das ein Schlager oder ist das Pop oder so.
Ja.
Ich fand damals so, wenn die Sendung in Kesselbunt ist, zum Beispiel damals im Osten, zu Ostzeiten, da waren das natürlich so unsere Fernsehsendungen, da hat man davor gesessen, hat geguckt, ah, guck mal, da singt Frank Schöbel oder da singt Jerzy Korn oder so Leute, die da habe ich immer gesagt, Mensch, das will ich auch haben, das will ich auch haben, das will ich auch machen. Also so war man einfach begeistert.
Und du warst ja mit deinem Papa auch viel unterwegs.
Genau, und natürlich als Kinder sind wir mitgefahren, wenn mein Papa auf Ostsee-Tournee war und hat da tolle Künstler begleitet mit seiner Band. Da waren wir als Kinder in den Ferien mit dabei, haben Urlaub gemacht und haben natürlich schon mal so ein bisschen Bühnenluft geschnuppert, gesehen hinter der Bühne, wie ist das in den Garderoben, wie sind die Kollegen oder die Mitwirkenden auf der Bühne, wie sind sie hinter der Bühne, sind sie so lustig wie auf der Bühne, auch hinter der Bühne. Da waren wir manchmal erstaunt, was so dabei alles rauskommt.
Bei dem einen ja, bei dem anderen weniger.
Genau, ich weiß noch damals, mein Papa hatte begleitet Johnny Hill damals. Mhm. Hat ja auch, ist auch ein Riesenstar und den habe ich auch wahnsinnig verehrt und ist heute noch ein toller Künstler. Und der Johnny, der war damals an der Ostsee mit meinem Papa auf Tournee und da hatte er einen Song, der hieß Reich dem anderen die Hände und du wirst sehen. War so ein toller Song. Das war die erste Single, die ich damals von ihm geschenkt bekommen hatte. Und wir Kinder hatten dann daraus gemacht, Scheiß dem anderen ins Hemd. Und das hatte er dann damals auch mitbekommen, ja. Und da hat er auch sehr drüber gelacht und
ja,
so, was er zeigt, dass er guten
hätte
Humor
auch,
hat.
Hätte ja auch anders laufen können.
Genau.
So, und dann kam eigentlich so dein großes Debüt, das ist jetzt genau 40 Jahre her, im Kulturpalast
genau,
in Dresden.
Dein erster
großer Auftritt.
Ja, das war natürlich so, das war ein großes Schlager-Nachwuchsfestival oder besser gesagt ein Nachwuchspreis, den man dort ersingen konnte, der Goldene Rathausmann. Und das ging 3 Tage lang und jeden Tag waren verschiedene, manchmal Duos, manchmal ganz Amateure, manchmal schon Profis, konnten sich da vorstellen vor einer großen Jury. Und da konnte man einen Preis gewinnen. Und ich hatte damals den Preis, den Nachwuchsförderpreis der Bezirkskommission für Unterhaltungskunst gewonnen. Und das hat mir garantiert, dass ich weiterhin ausgebildet werde als Sänger, als Gitarrist. Also das war so dieses Handwerkszeug zu erlernen. Und das war für mich eine Riesenchance, erstmal mich dem Publikum vorstellen zu können, der Jury vorstellen zu können und dann natürlich alles so peu à peu weiter aufbauen zu können.
Und das ging ja eigentlich auch relativ schnell. Dann warst du ja auch mit deinem ersten Album mega Erfolg gefeiert. Es
genau,
brennt wie Feuer.
Ja.
Auch nächstes Jahr großes Thema bei dir. Da
genau,
kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und hat ja sogar auch die Goldene Schallplatte gewonnen.
Genau, die Goldene Schallplatte gab es dann, glaube ich, 88. Das hat sich ja alles ein bisschen gezogen,
ja,
bis
ja,
das erste Album dann draußen war. Das Schöne war auch bei dem Nachwuchsfestival, da saß einer in der Jury, der Muck, Hartmut Schulze-Gerlach, auch ein Sängerkollege und Moderator, toller toller Typ. Und der hatte damals zu mir gesagt, Mensch, Olaf, komm mal her. Ja, also egal, wie du hier abschneidest, ob du hier gewinnst oder verlierst, egal, du wirst auf jeden Fall in meiner Sendung dabei sein. Ja. Und der hatte damals eine Sendung, die hieß Sprungbrett. Das war so eine tolle, ja, so eine Art Vorstellung, wo sich auch Nachwuchskünstler vorstellen, aber im ersten Programm des DDR-Fernsehens sozusagen. Und das war für mich natürlich eine tolle Möglichkeit, mich einfach auch da zu zeigen.
Und wie war das so mit dem Lampenfieber damals?
Immer.
Immer. Nach heute.
Ich finde, das gehört einfach dazu. Ich werde oftmals gefragt, Mensch, Olaf, nach 40 Jahren, hast du da noch Lampenfieber? Mhm. Bist du aufgeregt? Ich finde einfach, das ist so, das steckt so drin. Ich glaube, das ist einfach der Respekt vor dem Publikum, vor jeder neuen Situation. Und egal, wie viele Konzerte man schon gespielt hat, jedes Konzert ist irgendwie doch anders. Mhm. Es kann immer irgendwas passieren. Oder das Publikum muss das ja auch erarbeiten, sowieso. Und ich mache ja auch mit meinen Veranstaltungen viele, viele Konzerte, wo nicht nur unbedingt Fans hinkommen, sondern auch bei Stadtfesten oder Firmenfesten oder was man alles so macht.
Unterschiedlich.
Bin ich ja viel unterwegs. Und da hast du natürlich auch Publikum dabei, die nicht unbedingt Fans von Olaf Berger sind, aber die musst du dir auch erarbeiten. Und das ist jedes Mal eine schöne Aufgabe, die man hat. Und ich finde, für mich ist immer wichtiger der Applaus, wenn man von der Bühne geht, wie groß der ist.
Ja.
Ne? Es ist ja schön, wenn man Auftrittsapplaus hat. Ja, hallo, ja. Aber wichtig ist es immer, wie man von der Bühne geht. Und da am liebsten ist mit einer Zugabe oder abgefeiert zu werden, das ist das schönste Kompliment.
Und da gibt es ja wahrscheinlich auch einige Fans, jetzt Fans, die gesagt haben, ach Mensch, hätte ich ja gar nicht gedacht, der Olaf, das ist ja schon eine coole Sau.
Cool. Ja, die letzte Veranstaltung war in Kalau, das auch in der Nähe von Cottbus und Spremberg in der Ecke. Und da war auch ein tolles Festzelt, was wir gerockt haben. Und da kam ein Mann zu mir und der sagte, Mensch Olaf, ich hätte gar nicht gedacht, dass du so ein Partybeast bist.
Partybeast, gut.
Das klang war süß, ja.
So, und das war ja dann auch um den Mauerfall rum, 1990, da wurdest du als erster Künstler der DDR mit der goldenen Stimmgabel ausgezeichnet.
Genau, von Dieter Thomas Heck, ja.
Genau, wie war das so für dich? Dann
ach, es war megamäßig. Das war natürlich alles war, die Grenze war auf. Die ersten Veranstaltungen fanden statt. Und es war natürlich für alle Künstler aus dem Osten, war es natürlich nicht so einfach, weil man kannte uns natürlich nirgendwo, außer eben halt in unserem Sendegebiet. Es war andersrum, war es natürlich ganz anders. Wenn Kollegen aus Westdeutschland kamen, die wurden natürlich in Bautzen in Chemnitz überall abgefeiert, aber andersrum war es natürlich viel, viel schwerer und dadurch war es für mich natürlich eine wahnsinnig schöne Chance, mich wirklich einem Millionenpublikum vorzustellen und dann gleich mit so einem Preis, die goldene Stimmgabel, dafür für die Arbeit, die man schon zu Ostzeiten vorher gemacht hatte. Ich hatte das große Glück, dass ich 3 Jahre lang hintereinander vor der Grenzöffnung den Jahreshitparaden-Sieger mit meinen Songs machen konnte, bei Heinz Quermann in der Schlagerparade und der Schlagerrevue hieß das. Und der hatte mich empfohlen, dann weiter zu Dieter Thomas Heck. Und der Heck hat gesagt, mein Olaf, jawohl, du kriegst die goldene Stimmgabel für das, was du im Osten gemacht hattest. Ich hätte es auch meinen lieben Kollegen Frank Schöbel gewünscht, weil der war ja wirklich auch so ein absoluter Überflieger. Aber sorry, Frankie, ich war's.
Sorry, ich nehm's auch, wenn's unbedingt sein muss.
Ich nehm's auch nicht, mein Frankie. Ja, ja. Nee.
Und dann kam ja auch jemand auf dich zu, der dich entdeckt hat, Jack White. Und
genau. Daraus
ist ja dann auch eigentlich eins nach dem anderen.
Ja, eine schöne Zusammenarbeit ist entstanden. Ja. Und da gibt es natürlich immer so auch Querelen, weil ich davor war ich schon unter Plattenvertrag bei einer anderen Plattenfirma aus den alten Bundesländern, so kurz nach der Grenzöffnung. Und der Jack musste mich da mehr oder weniger rausholen, rauseisen. War ein Prozess, der nicht so einfach ist, wie das ist halt so im Leben. Wenn man Verträge unterschreibt, muss man natürlich auch damit rechnen, dass wenn man gehen will, der andere sagt, nö, du hast bei mir unterschrieben. Und da waren es nicht so einfache Zeiten, aber gemeinsam mit Jack und mit dem ganzen Team haben wir es geschafft und hatten dann mit dem ersten Album Erzähl mir was von dir, war so das erste Album, was ich bei Jack gemacht hatte, war ein schöner Erfolg und da ging es wirklich auch bergauf.
Bergauf, was das Wort ist, genau. Ja, nicht nur musikalisch, du hast ja dann auch ganz viel im Fernsehen gemacht, also man hat dich ja nur noch überall gesehen. Gibt es irgendwelche Highlights, auf die du heute zurückblickst in den 40 Jahren?
Naja, meine Highlights, also das sind manchmal so gewisse Dinge, wo man natürlich sagt, die Zusammenarbeit mit Jack White war natürlich großartig, aber ich bin auch sehr, sehr dankbar für die Anfangszeiten bei meinem Papa in der Band, die ersten Auftritte, die ersten Konzerte, weil es war ja für mich eine tolle Sache, dass ich die Band meines Vaters hinter mir hatte. Ne? Also es war schon ein Luxus, wenn man sagt, man steht auf der Bühne und hat eine eigene Band hinter sich und das ist noch die halbe Familie, weil mein Bruder war auch Keyboarder in dieser Band. Das waren so ganz großartige Sachen, weil wir wirklich live unterwegs sein konnten und wir konnten tatsächlich die Musik, die man aus dem Radio kannte, fast genauso live spielen. Also das klang wirklich ganz, ganz toll, ja, war super mit einem tollen Chor.
Ist auch eine Kunst, also das kann ist wirklich, auch nicht jeder.
Genau, ja. Das war wirklich sehr, sehr schön, weil eben halt die Band voll hinter mir gestanden hat, das war sehr schön. Aber dann natürlich die Zusammenarbeit, Jack White, dann Dieter Thomas Heck, auch ein großer Wegbegleiter von mir, der viel für den deutschen Schlager gemacht hat, auch mich unterstützt hat, mich mit auf Tournee genommen hat. Also da waren wir auf Tournee mit dem Fernsehballett, mit großartigen Künstlern, Rex Gildo. Also das sind alles so Erfahrungen, die man machen konnte und wo man auch so hinter der Bühne so ein bisschen sehen konnte, ah, wie machen die das, wie kommt das rüber, wie ist die Magie zwischen Publikum und Star. Also das war eine tolle Erfahrung für mich.
Hast du dir dabei irgendwem was abgeguckt, was du dann
immer.
Auch immer?
Ja, es sind einfach so gerade eben halt Rex, seine souveräne Art zu moderieren. Oder Bernd Glüwer war auch so ein toller, charmanter Interpret, der auch immer zu mir gesagt hat, Olaf, war auch sehr befreundet mit Bernd, er hat immer zu mir gesagt, wir dürfen es nicht so sonst wie ernst nehmen, sondern wir sind nicht die größten Sänger, aber wir sind Interpreten. Wir sind Leute, die was zu erzählen haben. Wir singen unsere Songs und wenn das bei den Leuten ankommt, ist das ganz, ganz wichtig und das schönste Kompliment, was man kriegen kann. Also einfach sich nicht immer so ernst zu nehmen, zu sagen, ich bin der beste Sänger und ich will der lauteste sein und in der ersten Reihe stehen. Das ist ja auch immer so lustig. Das sind Erfahrungen für mich gewesen, weil eigentlich bin ich, wenn man so plaudert manchmal und so nach 40 Jahren dann auch so nachdenkt, eigentlich bin ich so ein totaler Teamplayer. Also ich bin eigentlich eher mehr so ein Mannschaftsspieler. Aber als Solist ist das manchmal gar nicht so dienlich. Also ich habe das manchmal für festgestellt, bei manchen Fernsehsendungen oder so, wenn es dann geht um das Finale oder wer steht neben wem, wer steht neben dem tollen Moderator direkt daneben. Das waren Dinge, wo ich manchmal mir überhaupt früher nie Gedanken darüber gemacht hat. Für mich war es klar, okay, das Finale, jetzt gehst du bei der Fernsehsendung raus und stellst dich hin, wo man dich hinhaben möchte oder wo du stehst. Aber da gibt es schon richtig Rangeleien manchmal unter Kollegen, wo die sagen, nee, ich muss neben dem Moderator stehen, damit eben halt die meiste Sendezeit auf mich gerichtet ist.
Wahnsinn, darüber macht also, man sich ja so eigentlich gar keine Gedanken.
Nee, das stimmt. Das ist wirklich so ganz, ganz verrückt, aber es ist so. Es gehört mit dazu und deshalb ist man, wenn man erfolgreich als Solist oder Interpret sein möchte, darf man nicht so ein Teamplayer sein. Man muss mehr an sich denken. Der innere Schweinehund
muss raus.
Ja, so ein
bisschen Heilversprechen halt.
Und da, auch, ne? Ich kämpfe da seit 40 Jahren mit mir, mit meinem Schweinehund.
Na, ich glaube, heute brauchst du das gar nicht
aber
mehr.
Aber ich glaube, oder? Man muss einfach, ich glaube, vieles kommt auch von alleine und da muss man an sich glauben.
Und wie war das dann früher so mit deiner Familie? Du wurdest natürlich ja selber immer erfolgreicher, hattest deine Familie ja aber auch als Unterstützung. War das privat manchmal ein bisschen schwierig oder?
Ach naja, schwierig. In dem Sinne war das Schöne, dass mein Bruder zum Beispiel, der Keyboards gespielt hatte, der war nie jemand, der so ganz besonders vor die Kamera wollte. Er war eher mehr, er hat sich gerne hinter seinen ganz vielen Keyboards, das waren eine Etage, zwei Etagen, drei Etagen, hier noch ein Computer, ein Monitor. Der war jemand, der so einfach seinen Platz gefunden hatte und mich unterstützen wollte, dass das toll klingt, dass das super klingt. Er hat noch eine zweite Stimme dann mit dazu gesungen. Und genauso war mein Papa. Also die Band war einfach, wir haben uns so gefunden und die wussten, okay, der Olaf ist das Frontschwein sozusagen. Der geht nach vorne, die Rampensau. Der macht das davon und da passt das. Es war auch das Verrückte, als ich schon damals in der Band meines Papas angefangen habe als Gitarrist, war für mich schon irgendwie immer so das Gefühl zu haben, okay, ich spiele Gitarre, aber irgendwie muss man was machen. Man muss irgendwie nach vorne, man muss irgendwie sich anders anziehen, man muss irgendwie rausfallen, dass man nicht so hinten nur der Background ist, sondern auch vorne performen kann.
Und der Papa war wahrscheinlich auch mega stolz auf dich, oder?
Genau, das war natürlich immer auch so diese, wie wahrscheinlich in jedem Handwerksbetrieb, da ist natürlich, wenn Papa und Sohn oder überhaupt so die Generation zusammenarbeiten, da gibt's natürlich auch immer oftmals so kleine Differenzen und das gehört einfach mit dazu, weil man sich auch sehr, sehr ähnlich ist. Also meine Art, wenn ich mich manchmal irgendwo höre oder sehe oder selbst manchmal am Spiegel vorbeilaufe, sage ich, Mensch, Papa, hallo.
Ja.
Man erkennt sich schon sehr und in Gesten und wenn man sich sehr ähnlich ist, ist es ja nicht so, dass man der beste Freund dann gleich ist, ne? Weil viele ähnliche Menschen sind ja dann doch auch mal so ein bisschen, was sich dann reibt.
Oder es stört irgendwas an dem anderen, was man aber selber genauso macht.
Genau. Aber die Liebe, die ist natürlich immer da und ich habe meinen Papa abgöttisch geliebt und ich glaube, mein Papa logischerweise mich auch und ist auch verdammt stolz immer auf mich gewesen. gewesen. Also das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit, wirklich.
Das glaube ich, richtig schön. Und gibt's irgendwas, was du heute anders machen würdest, so nach der ganzen Zeit? Also was du dem 20-jährigen Olaf heute sagen würdest, mach das bitte nicht so.
Naja, natürlich war das so, wenn man so zurückblickt, glaube ich, wenn man so seine Karriere macht und das alles so schnell geht, da muss man unheimlich aufpassen, dass man gewisse Menschen manchmal vielleicht nicht verletzt, auf der Strecke bleiben, wo man das selber gar nicht denkt, weil man sagt, okay, das ist das Ziel, dort musst du hin. Und gewisse Befindlichkeiten, die sich dann vielleicht ergeben, weil Erwartungshaltungen auch da sind. Also ich glaube zum Beispiel auch so ehemalige Produzenten oder Leute, die an einem mitgearbeitet haben, dass wenn sich auf einmal neue Möglichkeiten geboten haben, dass man dann nicht sagt, ah, na klar, muss ich hin, ich muss zu Jack White oder ich muss das machen und das machen. Da kann man natürlich auch Menschen damit verletzen und vielleicht gewisse Dinge so zurückblicken, könnte ich sagen, oh Mensch, vielleicht hast du dir da gar keine Gedanken drüber gemacht, dass du vielleicht jemanden auf der Strecke lässt, der gerne mit dir den Weg weitergegangen wäre und du bist einfach da nach vorne und hast deinen eigenen Weg gemacht. Und damals war es natürlich auch mit der Band durch die Grenzöffnung, war es natürlich nicht so einfach. Die Mauer ist gefallen, man konnte raus und wenn man mich auf einmal in Essen oder Gelsenkirchen gebucht hatte, haben die gesagt, nee Olaf, wir wollen nur dich, wir wollen nicht die Band dazu haben, sondern wir wollen nur dich. Und da haben wir gesagt, ja okay, klar, fährst du hin, aber ach, schade eigentlich, die Band, die müssen ja auch weiter existieren, naja, weiter arbeiten. Aber waren natürlich viele Dinge, die natürlich dann auch nicht bezahlbar waren, da kommen dann Hotelkosten dazu, klar, Fahrkosten dazu. Und dann ist der Name natürlich auch nicht so groß, wo man sagt, okay, man kauft den ganzen Rassel mit dazu, nur damit man den Künstler auf der Bühne hat. Also das waren sicherlich Dinge, die einfach so aufgrund von der Jugend, von einer Energie, die man haben wollte und auch die Sucht nach Karriere zu machen, im Vordergrund standen, wo man vielleicht den einen oder anderen auch verletzt haben könnte.
Aber das gehört leider zum Showbusiness auch dazu.
Glaube ich auch. Ja. Das ist halt einfach dieses Haifischbecken, wovon man ja oftmals spricht. Ja. Nicht nur, es heißt ja nicht umsonst, es ist ein Musikgeschäft. Geschäft ist natürlich keine Freundschaft. Geschäft ist ein Geschäft und das Musikgeschäft. Ja.
Und wie war das so privat für dich? Ich meine, du warst dann auch mit deiner ersten Frau Andrea zusammen. Genau. Daraus ist auch deine Maria entstanden, deine Tochter. Ja. Das war ja auch, glaube ich, nicht so einfach. Ne? Also Familie und deine Karriere, wo du viel unterwegs bist, irgendwie unter einen Hut zu kriegen.
Genau, ja, aber es war trotzdem so, meine Frau hat mich wahnsinnig unterstützt und hat sich natürlich um unsere Maria gekümmert und war immer eigentlich dafür da, dass zu Hause alles weiterläuft. Und ich bin damals mit meinem Manager, mit meinem Happy unterwegs gewesen und haben natürlich unser Ding gemacht, waren wahnsinnig gut gebucht. Also ich hatte gerade die Endzeiten in der DDR und dann auch die Nachwendezeiten, wir waren wahnsinnig unterwegs. Also es hat viel, viel Spaß gemacht, aber klar, irgendwas bleibt manchmal im Leben dann auf der Strecke.
Und ihr seid ja damals auch nach Mallorca gezogen. Ihr habt auch damals schon auf Mallorca gelebt.
Richtig, durch Bernd Klüver, der hatte mich damals irgendwie so begeistert. Oder man muss dazu sagen, besser gesagt, damals meine damalige Frau, die war auch immer sehr euphorisch. Also sie war jemand, wir sind viel umgezogen, weil sie hatte auch immer so selber so eine Energie in sich. Sie hat gesagt, okay, jetzt wohnen wir hier, dann ziehen wir nächstes Jahr dahin und dorthin. Okay. Und war immer so, wenn was erreicht war, der nächste Schritt. Okay. Ne? So, also ich reicht war ja ausgelastet, ich war ausgelastet durch meine Musik, hatte immer meine Pläne. Und zu Hause hatte damals Andrea alles gemacht. Und da kam dann auch die Idee durch die Freundschaft zu Bernd Klüver, der zu mir gesagt hatte, Mensch Olaf, komm mal zu mir, besuch mich und du wirst sehen, Mallorca kann super funktionieren, du kannst dort auch arbeiten und kannst hin und her fliegen. Alles wunderbar. Damals hat man ja noch nicht an die Umwelt gedacht. Das ist so schädlich. Zeiten, genau, andere Zeiten. Da war man noch kein Umweltsünder, wenn man oft geflogen ist. Und da hatten wir uns dann entschieden, komm, wir packen die Sachen und vermieten unser Haus in Deutschland und mieten uns was auf Mallorca.
Und dann gab es da eine kurze Unterbrechung, hast du wieder in Dresden gewohnt?
Ja, also mal eine kurze Zeit habe ich auch in Dresden gewohnt, weil leider ging es auch mit meiner Ehe dann den Bach runter und die Scheidung war in Planung, mehr oder weniger. Und meiner Mama ging es auch nicht gut, mein Papa war vorher leider verstorben und dann habe ich gedacht, komm, jetzt machst du den Schritt und gehst nach Dresden und bist wenigstens bei der Mama, bei meinem Kumpel, bei meinem Schulfreund habe ich im Haus gewohnt. Cool. Das war
Männer-WG.
So ungefähr haben wir uns da wirklich eine schöne Basis geschaffen und dort habe ich mich auch sehr, sehr wohl gefühlt.
So, und jetzt mit deiner jetzigen Frau, Julia, ging es wieder zurück nach Mallorca.
Genau, es ging relativ schnell wieder. Wir hatten natürlich, weil ich das Haus auf Mallorca hatte, haben wir dann irgendwann gesagt, komm, wir wollen natürlich auch auf Mallorca leben und die Zeit genießen und aber auch natürlich arbeiten. Und das Tolle ist ja wirklich, wenn man so relativ frei ist, wir haben beide leider keine Kinder gemeinsam. Aber ich glaube, das war auch der Vorteil, dass man sich vieles Sachen ermöglichen konnte und Träume erfüllen konnte, zu sagen, komm, wir leben jetzt da, wir machen unseren Job, wir fliegen von A nach B und leben unser Leben. Das war genau richtig für uns.
Aber deine Familie, also deine Tochter und mittlerweile auch deine Enkelin, die Nora, die leben in Deutschland.
Genau, die leben in Deutschland, in Leipzig, genau. Mhm. Und so oft es geht, sehen wir uns. Jetzt vor kurzem waren sie auch wieder bei uns auf Mallorca mal ganz kurz und das ist schon toll.
Und wie ist das jetzt so als Opa?
Mega. Mega schön. Ja, das ist halt, na klar, ich weiß nicht, ob das, wahrscheinlich ist es normal, man spürt so das Eigenfleisch und Blut, das ist einfach, da muss ich oftmals an meine Tochter denken, wo sie so klein war, weil sie sich auch verdammt ähnlich sind und dann fühle ich mich selbst in die Rolle meines Papas, der damals Opa von meiner Tochter war, zurückversetzt, wie man das so alles genießt und die Zeit wirklich viel zu schnell vorbei ist und deshalb muss man wirklich jede Gelegenheit nutzen.
Wie alt ist sie jetzt? Sie wird zwei?
Zweieinhalb ist sie jetzt schon.
Begreift sie schon so ein bisschen, was der Opa macht?
Also das glaube ich nicht. Nee. Das Schöne ist, sie hat ganz viele Opas. Also dadurch eben halt, weil die Familie sich doch schon, da Opa, Uropa hat sie auch noch, zwei davon. Also das ist wirklich sehr, sehr schön und ich bin der Opa Oli. Und da wird sie von allen Seiten behütet und geliebt und das ist sehr, sehr schön. Sie ist total offen und schön. Und wir haben uns jetzt lange Zeit nicht gesehen und ich hätte gedacht, na mal sehen, ob sie mich überhaupt so richtig wahrnimmt und so. Aber sie kam sofort und so, Opa Oli. Also süß. Ganz süß.
So, und jetzt 40 Jahre später, es war letzte Woche soweit, also vor mittlerweile 3 Wochen, dein großes Jubiläumskonzert, wieder da, wo alles anfing,
richtig,
nämlich
so
im
es.
Kulturpalast
genau,
in Dresden.
Genau, so ist es. Dresden Kulturpalast, haben wir eine super Show hingelegt mit tollen Kollegen. Ich hatte wunderbare Gäste mit dabei, Patrick Lindner, die Schlagerpiloten, Alexander Martin. Das Schöne war, das hatte sich irgendwie so wunderbar rauskristallisiert, dass genau diese Kombination als wirklich tollen Profis an der Seite zu haben und mit Alexander Martin, das ist ja der Sohn von Andreas Martin. Und da kann ich vielleicht auch eine schöne Geschichte erzählen, weil damals in Dresden beim Nachwuchsfestival habe ich 3 Songs vorgestellt. 2 eigene Songs und einen internationalen Hit. Und das war damals ein Song von Andreas Martin. Und zwar, das hieß, es war das erste Mal im Leben. Ein wunderschöner Song und den habe ich gemeinsam jetzt bei meinem Jubiläum mit Alexander, mit dem Sohn von Andreas gesungen, der genauso eine fantastische Stimme hat.
So schließt sich der Kreis quasi wieder.
Wirklich schön und das kam auch super bei den Leuten an. Und das Verrückte war, ich hatte auch den Text vollkommen sofort wieder im Gedächtnis. Ich musste gar nicht üben. Das war einfach drin, weil das so mit mein erster Song war, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Und demzufolge auch Andreas Martin, der hat mir Glück gebracht.
Schön. Und wie war das jetzt so für dich, nach 40 Jahren genau wieder an dem Moment auf der gleichen Bühne zu stehen? Wie ist das
also
so?
Der Kulturpalast wurde natürlich wieder erneuert und da hat sich natürlich vieles getan, aber trotzdem natürlich einfach, dass das Flair, diese Bühne, da diese Garderoben, die ja ähnlich sind, zwar natürlich neu renoviert alles, aber eben halt alles ähnlich, das war schon ein tolles Gefühl, weil da natürlich viele Erinnerungen, damals auch mit Papas Band, wo wir später nochmal wieder Veranstaltungen hatten im Kulturpalast gemacht haben, also und auch die Fans, die Leute, wenn man rausgekommen ist beim Pförtner rum um die Ecke und da sehe ich mich noch, wie heute da stehen, damals so nach dem Goldenen Rathausmann, wo ich da als Preisträger rausging und dann auf einmal stehst du da mit deinen Paaren 20 und jetzt stehe ich mit meinen Paaren 60 da und man hat dann dieses Flair, einfach die Bühne, der Kulturpalast, einfach eine Legende.
Hättest du damals gedacht, dass es wieder 40 Jahre so ist?
Komischerweise, also sicherlich nicht, aber das Verrückte war damals, zu DDR-Zeiten war das tatsächlich so, dass man diesen Beruf, Musik zu machen, Sänger zu werden, Künstler, Artist oder so, das waren Lebensberufe. Mhm. Also man wusste eigentlich, du machst diesen Beruf und es gibt so viele Veranstaltungen und du hast das von der Pike auf gelernt, damit wird man alt. Also das war irgendwie schon nicht wie heute, dass man manchmal sagt, ach, jetzt probierst du mal zu singen oder jetzt geht jemand auf die Bühne und wer weiß, ob der nächstes Jahr das noch macht. Mhm. Das waren damals richtig Berufe.
Das war eine und Lebensentscheidung.
Deshalb, genau, Lebensentscheidung. Ja. Und unser Vater, mein Papa hat immer zu uns gesagt, Jungs, ihr lernt zwar erstmal einen handfesten Beruf, mhm. deshalb bin ich eigentlich Autoschlosser von mhm. Beruf, aber trotzdem die Musik, Instrumente lernen, Noten lernen, also einfach das Handwerk von der Musik zu erlernen, das war immer damals sehr wichtig und dadurch war das irgendwie ganz klar, da mein Papa auch bis zur Rente Musik gemacht hat, war ich auch mir bewusst, ich werde auch mal bis zur Rente singen und manche sagen, ich habe schon so einen zweiten Namen, Olaf Hesters. Also ich, für mich ist auch noch kein Ende in Sicht, zumindest also, vom Gefühl her.
Na, wir freuen uns auf die nächsten 40 Jahre auf jeden Fall, würde ich sagen. Und dann frühestens zum 50. Jubiläum dann.
Genau, gerne.
Und jetzt gibt es ja auch einige nächste Jubiläumskonzerte. Also du bist ja noch nicht genau. durch dieses Jahr.
Also wir feiern dieses Jahr komplett Jubiläum. Und das war natürlich jetzt Kulturpalast oder Löbau. Das war natürlich so die Veranstaltung, die mir sehr am Herzen gelegen hatten, weil da viele Erinnerungen auch mitschwingen. Aber wir haben auch wunderbare, schöne Konzerte dieses Jahr noch. Wir machen eine tolle Kreuzfahrt zum Beispiel noch. Da ist ja auch Radio Paloma
die
mit dabei.
Schlagerseereise.
Die Schlagerseereise mit wunderbaren Kollegen, fantastische Kollegen. Und da können wir mit den Fans gemeinsam feiern. Aber Weihnachten wird es auch eine tolle Tournee geben. Konzerte mit Anna-Karina Wojcik, mhm. Uta Bresan, André Stade, mein lieber Freund aus Dresden, ist mit dabei. Also da gibt es eine Menge noch dieses Jahr und wir freuen uns riesig drauf.
Und dann ist es ja ein schöner Übergang zu nächstem Jahr, weil genau. da gibt es ja schon das nächste Jubiläum bei dir.
Genau, kann man schon verraten. Also nächstes Jahr feiere ich mein 40-jähriges Jubiläum Es brennt wie Feuer. Das war damals mein erster Hit, der erste Song. Den hat Dieter Schneider mir auf den Leib geschrieben sozusagen, gemeinsam mit Lothar Kehr. Und das ist ein Song, an dem bin ich eigentlich nicht mehr rangegangen, den neu großartig zu produzieren, sondern das war für mich okay. So, das ist so ein Klassiker, mein erster Song, den ich immer singe, also mindestens ein, zweimal am Abend irgendwie. Und zwar neu produziert, aber vom Arrangement her sehr, sehr ähnlich. Und jetzt haben wir einen ganz, ganz neuen Mix gemacht. Der André Stade hat den Song produziert. Und fantastisch, geht mega ab und ich bin gespannt, was wir nächstes Jahr damit reisen werden.
Ja, da sind wir auch gespannt. So, und jetzt würde ich sagen, zum Schluss siehst du hier jetzt noch ein Kärtchen.
Ah.
Und zwar sind da verschiedene Fragen drauf.
Ich dachte, es gibt Schokolade.
Die kriegst du auch
so wie
noch.
Im Flieger.
Lass dir da eine Frage raussuchen,
okay.
die du beantworten musst.
Okay, da wühle ich mal.
Ich kann für nichts garantieren, was da drin ist.
Ja, wer hat die Fragen geschrieben?
Sage ich nicht.
Ah, okay, gut. Okay. Ach, welches Tier wärst du gerne und warum?
Mhm.
Welches Tier? Ein Dijon.
Ein Dijon.
Also ich glaube, ich wäre sehr gern ein Adler.
Ein Adler?
Ja.
Mhm.
Weil ich finde das so faszinierend, wenn man manchmal so sieht, die Vögel, die jetzt so richtig keine Feinde haben in dem Sinne und natürlich fliegen können in der ja, über den Wolken, also nahe den Wolken einfach zu sein und alles so von oben zu beobachten und Kilometer bewältigen zu können, Zeit zu reisen. Also ich glaube, das ist für mich schon was Faszinierendes.
Vor allem ist es ja auch im Grunde genommen ein Königstier.
Ja.
Der Vögel, ne?
Genau. Ja, das ist wirklich, also für mich ist das so wirklich ein schönes Gefühl. Ah, klar, ja. Könnte man auch. Nee, Adler.
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 Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund.
Und zu allerletzt, wir haben eine Playlist bei uns auf Spotify. Da darf jeder Künstler einen Lieblingssong draufpacken. Also du darfst dir jetzt noch einen Song raussuchen, der auf diese Playlist kommt.
Okay. Habe ich schon angesprochen, den Titel vielleicht von Andreas Martin, es war das erste Mal im Leben. Der hat mir wirklich ganz, ganz viel Glück gebracht und ich wette mit euch, der wird euch gefallen.
Machen wir. Olaf, ich danke dir, dass du da warst. Es war mir ein Fest. Ich wünsche dir alles Gute.
Dankeschön.
Für deine ganzen
Vielen Dank
Jubiläumsfeiern. Und dann hören wir uns nächstes Jahr zum nächsten Jubiläum wieder.
Machen wir. Okay, es brennt wie Feuer. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Keiner ist schlagerfrei.
Der neue Podcast von Radio Paloma. Jetzt abonnieren bei Instagram, Facebook und TikTok.